Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Wir heißen euch herzlich willkommen zur Januar-Ausgabe von Logbuch Solidarische Landwirtschaft hier bei Radio Dreigland auf der 102,3 MHz beziehungsweise im Internet unter www.rdl.de. Nachzuhören ist die Sendung dann wie gewohnt unter gartenkoop.org/radio. Und diesmal ist es wirklich wir, ich bin nicht alleine. Hallo Anne.
Ja, hallo Fabske.
Ja, wir schaffen es mal wieder, gemeinsam Sendung zu machen. Anne ist ja euch aus den alten Sendungen schon bekannt. Das ist ein Urgestein sozusagen von Logbuch Solidarische Landwirtschaft. Und wir haben uns jetzt nicht groß vorher abgesprochen, was passiert, aber ich hatte so ein paar Vorschläge geliefert. Ne? Was ist jetzt, hast du ein bisschen was aufgeschrieben? Was ist so der Plan? Können wir ja vielleicht zusammen aufsteigen. Was hast du, wie hast du dich vorbereitet in diesem Sinne auf diese Sendung? Was werden wir jetzt machen?
Ja, mit Fragen zum Beispiel, was du dir von Feiko erwartest beim Frühjahrstreffen der Solar wie in Niederkaufungen. Den kennen wir ja auch beide recht gut. Und der hat da eine Betriebsumfrage gemacht zu Rechtsformen. Und das ist bei uns ja auch sehr aktuell. Und zur Organisation der Solawi. Von der finnischen Seite habe ich überhaupt nichts kapiert. Ich kann nämlich kein Finnisch. Ich hoffe, du kannst welches. Und naja, dann gibt es ja noch das europaweite CSA-Treffen, auch im Februar, Ende Februar, Anfang März in der Bergerie de Villacreux in der Nähe von Paris und die ESO im Sommer in Paris und Reclaim the Fields vom 30. 1. bis 2.2. in der Burg Luther. Also es gibt eine ganze Menge los bei Solawi und da reden wir dann sicher drüber.
Genau, und ich kann natürlich kein Finnisch, woher auch, aber da war der Martin hier und den habe ich interviewt. Das heißt, da müssen wir uns nicht mehr jetzt selber durchkämpfen, sondern da haben wir schon ein Interview, das wir dann am Ende der Sendung einfach spielen werden. Da verabschieden wir uns ein bisschen früher und hängen das Interview hinten dran, würde ich sagen. Das geht auch rund 20 Minuten. Ich würde sagen, den Einstieg machen wir mit dem Netzwerktreffen oder der diesem Frühjahrstreffen vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Dafür rufen wir jetzt gleich die Kirsten an. So, wir sind jetzt wie angekündigt verbunden mit Kirsten vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Hallo Kirsten.
Hallo Fabian.
Hallo. Du bist mit in dem Organisations- oder Vorbereitungsgruppe sozusagen für dieses Netzwerktreffen, das jetzt im Februar stattfindet. Das sind ja keine 20 Tage mehr, ne?
Ja, am 14. bis 16. geht's los mit unserer Frühjahrstagung. Also ein bisschen euphemistisch nennen wir das Frühjahrstagung im Februar. Genau, und da bin ich mit dabei, das zu organisieren.
Und die Anne hat sich das Programm angeschaut und da einige Fragen. Anne, schieß mal los.
Ja, was mich interessieren würde, Feiko hat eine Betriebsumfrage zu Rechtsformen gemacht. Kannst du da was drüber erzählen?
Ja, so inhaltlich richtig viel gar nicht. Das ist relativ frisch, das Ganze. Der hat aber gegen Ende, also Mitte letzten Jahres angefangen. Und da gibt es auch eine kleine Studienarbeit zu, bestehende solidarische Landwirtschaften zu befragen, Interviews zu machen, relativ detailreich, wie sie sich organisieren, also informell sozusagen, die Gemeinschaften, die Mitgliedschaft und der Hof, aber eben auch rechtlich. Also das ist ja was, was für alle immer sehr von Interesse ist, für viele solidarische Landwirtschaft, wie verfasst man sich? Und genau, da sind einfach sehr viele spannende Informationen zusammengekommen, die er dann aufgearbeitet hat und wird uns da einen kleinen Impuls, einen Impuls-Input geben. Und ich denke, dann wird es da auch also eine Diskussion und auch dann einfach nochmal Raum geben im Open Space, da tiefer einzusteigen. Die Erfahrungen, die eben schon da sind, also sind die ganz vielfältige Formen, die es gibt in so solidarischen Landwirtschaften, wie man sich organisieren kann und was Sinn macht dann für ganz konkrete Begebenheiten.
erinnere mich an die Umfrage, die war auch bei uns auf der Homepage. Und da gab es auch schätzungsweise eine ganze Menge Antworten. Wir sind ja alle doch ziemlich verschieden, die einzelnen Solaimi-Projekte.
Ja.
Na, das finde ich halt spannend.
Ich glaube, das wird für viele, also das ist für viele jedenfalls, die so am Starten sind, auch mal eine große Frage. Und ich hoffe da auf irgendwie was ganz Interessantes, so an Austausch.
Ja, ist auch immer spannend. Wer findet denn in dem Alltag die Zeit, sozusagen das auch zu beantworten und rauszufinden, sich die Zeit dafür zu nehmen, diese Fragen zu beantworten? Aber super, dass Falco da die Initiative gestartet hat. Und das ist ja sozusagen der Auftakt des Programms, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Der Input.
Das ist dann am Freitagabend. Ja, das ist eigentlich so das erste Inhaltliche, wo wir dann tiefer reingehen. Ansonsten ist das geprägt, das Wochenende, eigentlich von den Anliegen, die die Leute mitbringen. Also wir haben jetzt inhaltlich gar nichts weiter vorbereitet, sondern der ganze Samstag ist Open Space. Und ja, ich bin gespannt, was da zusammenkommt an Themen. Wir haben das ja jetzt auch irgendwie letztes Jahr schon so gemacht, sich so ein bisschen etabliert, dass das Frühjahrstreffen eben ein Austauschtreffen ist. Und da kommt aber auch immer einiges zusammen. Also ja, ich gehe davon aus, also es sind sehr viele Leute angemeldet, hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist schon, wir platzen schon aus den Nähten, also sind über 50 Leute, die kommen werden. Ja, und aus allen Ecken letztendlich des Landes, Nord, Süd, Ost, West ist vertreten und auch solidarische Landwirtschaften, die schon länger bestehen, also die jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung haben und auch Initiativen, die sich gerade am Gründen sind. Und da ja bestehen, glaube ich, viele Fragen, aber auch viele Erfahrungen.
Aber bei der Anmeldung wird es doch schon so ein bisschen Infos gegeben haben, was die Leute so bewegt, was sie mitbringen. Also der Open Space ist zwar im Tagesablauf schon so groß dominant, aber so ein paar Ideen hast du doch bestimmt, was da auftaucht.
Naja, relativ wenig. Also ich weiß, das sind einige wirklich als Initiativen. Dann haben, ich weiß, dass jetzt aus Freiburg gibt es auch das Thema Finanzen noch, Finanzen und Haushalt. Also auch irgendwie so ein, denke ich, recht übergreifendes Thema. Ich hatte eine Frau, weiß ich aber nicht, ob sie das macht und ob sie da noch zu kommt, zu bio-veganer Landwirtschaft. Ansonsten weiß ich, dass es jetzt aus dem Kreise des, jetzt der Koordination, wo ich ja auch Teil von bin, der Netzwerkstruktur ist, das Thema Konflikte irgendwie auch im Raum, ob wir da nochmal was zu anbieten. Und es wird in jedem Fall auch sowas wie so eine Einführung geben. Also für Leute, die noch relativ neu sind in der solidarischen Landwirtschaft, auch erstmal so die Basics, da irgendwie Fragen zu stellen, die nicht dumm, da wo es dann keine dumme Fragen gibt, sondern dass man das in so ein Einführungsworkshop. Aber alles andere bin ich auch genauso unbedarft wie ihr.
Ja, die Themen Finanzen oder Rechtsformen, die beschäftigen uns ja alle noch ziemlich und da sind wir noch ganz schön viel am Probieren und probieren und es klappt oder es klappt nicht, dann suchen wir uns was anderes, ne?
Ja, und also ich denke, das ist halt wirklich dann auch mal sehr spezifisch zu gucken, ne? Also es gibt ja wirklich Höfe, die als solche schon sehr lange existieren, die auch irgendwie schon eine Struktur haben und dann irgendwie Projekte, die sich wirklich ganz von vorne neu gründen und dass man das irgendwie so ein bisschen unbefangen auch irgendwie angeht, ne? Sich nicht zu viel Stress macht, irgendwie jetzt welche Rechtsformen brauchen wir, sondern dass man da wirklich genau guckt, was für die eigenen Bedürfnisse eigentlich Sinn macht.
Die Grundlagen sind halt sehr verschieden.
Ja, eben.
Und danach muss ich das alles nachher richten.
Ja. Also und ich denke, es wird dann darüber hinaus, also was so Klassiker sind, ist ja auch immer die Frage, wie organisiert man die Abläufe in so einer solidarischen Landwirtschaft. Ne? Das gab es im letzten Jahr auch als Thema. Oder Fragen von Kommunikation, Entscheidungsfindung. Genau, oder einfach auch ein landwirtschaftlicher Austausch zwischen den Leuten, die irgendwie die praktische Arbeit machen, da irgendwie mit anderen Gleichgesinnten zusammenzukommen, das ist auch immer eine Qualität.
Ja, wir hatten auch gerade eine KUKO, eine kooperativen Koordination zur Entscheidungsfindung, um so mal den Ist-Zustand und unsere Utopie der Entscheidungsfindung irgendwie zusammenzubringen, zu gucken, wo stehen wir eigentlich. Können wir sicherlich auch ein bisschen Input mitbringen aus unseren Diskussionen in Freiburg.
Ja, schön. Das ist doch super.
Aber ich freue mich schon drauf, wird sicherlich cool. Und 50 Leute, das hört sich ja wirklich an, als ob da ein richtiger großer Austausch dann zustande findet. Und dann hoffentlich, da schafft man es wahrscheinlich gar nicht mehr, wieder alle kennenzulernen und wirklich dann Überblick zu bekommen, wer da eigentlich jetzt gerade rumspringt. Aber hast du vielleicht ein paar Zahlen für uns jetzt, so solidarische Landwirtschaft? Ich meine, die Treffen werden größer, einfach nur, weil die Leute mehr Bock haben zu reisen oder weil wir tatsächlich mehr werden?
Nee, also wir werden mehr. Also was jetzt so das Neueste vom Neuesten ist, das weiß ich nicht, die Zahlen, die mir noch so im Kopf spüren, dass es jetzt 42 Höfe der solidarischen Landwirtschaft gibt und annähernd 50 Initiativen. Also das geht schon auf die 100 zu demnächst, wenn die dann alle irgendwie warm machen, die Initiativen. Ja, und das ist natürlich rasantes Wachstum, wenn dann man bedenkt, irgendwie mit Gründung des Netzwerkes 011, da in dem Dreh, da gab es ja irgendwie eine Handvoll, also vorher gab es eine Handvoll von solidarischen Landwirtschaften und jetzt wird es richtig so, dass man sagen kann, ja, also eigentlich überall findet man welche. Und das denke ich, also da denke ich oder hoffe ich auch drauf, dass bei diesem Treffen dann auch nochmal Raum, haben wir dafür vorgesehen, dass der genutzt wird für so regionale Vernetzung, ne? Weil das langsam so auch jetzt der Zeitpunkt ist, wo wirklich sich in den Regionen mehrere solidarische Landwirtschaften befinden, die sich dann sinnvollerweise auch irgendwie vernetzen. Und man guckt, ja, ob man Sachen gemeinsam machen kann oder eben diesen Austausch, diese Austauschqualität auch zwischen diesen großen Treffen hat, ne, die vielleicht auch irgendwann dann zu groß werden. Das schauen wir mal. Soweit sind wir noch nicht, aber wir werden mehr.
Ja, wir haben auch gerade eine Anfrage bekommen aus der Schweiz. Die in Zürich hat sich da eine Koordination von Solawi-Höfen oder CSA-Betrieben gegründet, die uns im März besuchen wollen. Ich hatte die eingeladen zum Netzwerktreffen, hatte eben versucht, so ein bisschen, ne, wieso jetzt irgendwie auf den Nationalgrenzen von Deutschland beharren, wenn die Schweizer und Österreicher können ja auch Deutsch, muss man ja keinen extra Aufwand für machen. Aber das hat jetzt nicht funktioniert wahrscheinlich, ne? Oder gibt es Anmeldungen aus der Schweiz und Österreich?
Nee, hat sich keiner gemeldet.
Ja, das hat dann, aber dann so viel zur Regionalvernetzung. Vielleicht treffen, zählen wir uns den Freiburg-Südbahn, dann auch, ist es halt einfach näher nach Zürich nach Witzenhausen oder halt nach Kasselow.
Genau.
Aber ist ja auch spannend, dort irgendwie Vernetzung dort voranzutreiben.
Ja, ich denke auch, dass irgendwie beides auch zusammengehört, ne? Dass man sich wirklich so als große Bewegung irgendwie auch begegnet, auch persönlich und dann aber ja, einfach um diese Wege auch irgendwie nicht zu haben und das zu nutzen, was man auch vielleicht ähnlich hat, wenn man in so einer Region sich befindet oder so. Genau.
Klar, da haben wir vor Ort dann einige Gemeinsamkeiten und können uns auch austauschen. Genau. Ja, ich glaube, leider wird der Luzernhof wird es leider nicht schaffen zum Treffen. Und von den Dreisamtal-Leuten weiß ich jetzt auch noch nichts, aber kann ich ja mal nochmal nachforschen. Ja. Aber wenn es jetzt eh schon voll ist, dann kann man jetzt auch nicht mehr einfach so vorbeischauen.
Nee, das ist so ein bisschen schade. Es tut mir auch wirklich weh, dann Leuten auch zu sagen, so, das ist schon voll, ich setze euch auf die Warteliste. Aber ja, irgendwie freut es mich natürlich auch, dass da so eine begeisterte, ja, interessierte Stimmung hat es.
Ja, cool, uns freut das natürlich auch. Wenn Anne jetzt nicht direkt nochmal eine Frage hat zu dir nach Berlin, dann wollen wir es auch mal dabei bewenden lassen und uns weiteren Themen zuwenden in unserer Sendung. Wir haben ja auch vor, eine Logbuch Solawi-Sendung, also die nächste sozusagen im Februar, dann direkt beim Netzwerktreffen zu produzieren. Ich hoffe, da können wir uns dann nochmal zusammensetzen mit anderen Leuten, die was zu sagen haben und was von ihrer Kooperative und ihren Problemen und ihren Fragen und ihren Ideen und Visionen erzählen wollen. Vielen Dank erstmal, Kirsten.
Super, danke auch.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao. So, Anne, jetzt sind wir wieder hier erstmal sozusagen alleine.
Grüßt du den Falco bitte?
Ja, Kirsten ist jetzt nicht mehr dran, wenn sie...
Hey, wenn du hinfährst.
Ja, ja, ich kann ihn dann grüßen. Aber wir sind jetzt on air und ich grüße dann Falco in Hessen. Jetzt wollen wir uns über die Treffen unterhalten, die jetzt in Zukunft hier anstehen. Das nächste sozusagen in der Zeitschiene von heute an ist am kommenden Wochenende schon das deutschsprachige Reclaim the Fields-Treffen. Ja, Anne, Reclaim the Fields, was ist das?
Ja, erzähl mal. Und vor allem, wie viele Menschen seid ihr? Was macht ihr genau? Was sind eure Aktionen?
Ja, Reclaim the Fields ist jetzt nicht irgendwie ein Netzwerk in dem klassischen Sinne, dass wie beim Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, wo halt Leute Mitglied sind oder Höfe Mitglied sind, sondern es ist eine Konstellation, zu der man sich zugehörig fühlen kann oder nicht. Und ich finde, ich als Gartenkorb-Mitglied und irgendwie als Mensch, der da viel macht, fühle auch die Gartenkorb da einen Teil davon, weil wir waren jetzt im Sommer, war ein großes Camp im Braunkohlegebiet hier im Ruhrpott, wo es ein Protestcamp im Prinzip gegen den großen Tagebau gab und so. Und solche Aktionen machen die alle 2 Jahre. Es gibt alle 2 Jahre ein großes Camp, jedes halbe Jahr ein Treffen auf europäischem Niveau. Und das ist jetzt sozusagen das Treffen der deutschsprachigen Sektion von Reclaim the Fields. Aber das ist halt einfach, da geht es vor allem um Praktikabilität. Also wenn man jetzt halt Kampagnen hat im deutschsprachigen Raum, ist es halt sehr viel einfacher, Informationen darüber zu teilen und irgendwie sich zu koordinieren, wie man jetzt irgendwie alles noch übersetzen muss. Aber ja, deswegen ist das jetzt halt mal sozusagen eine deutschsprachige Vernetzung, um halt auch zu gucken, was kann man hier im Rahmen von Reclaim the Fields mehr machen. Und die findet in Burg Luther statt. Da kam jetzt auch schon eine Mail, ist interessant, also jetzt auch wieder das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, ist auch dieses Treffen anscheinend schon an den Kapazitätsgrenzen. Also die wissen auch nicht, wie schnell sie da jetzt noch extra Räume organisieren können, deswegen haben sie Mail. Wenn ihr es bisher verpeilt habt, euch anzumelden, dann müsst ihr jetzt Bescheid sagen oder ihr könnt einfach gar nicht mehr vorbeikommen, weil die Burg Luther ist halt auch nur begrenzt groß und die müssen irgendwie planen im Vorfeld. Und worum es da thematisch gehen wird, ist immer so ein bisschen die Frage. Es ist meistens einfach ein Austausch. Es geht vor allem irgendwie darum, lokale Kämpfe zu unterstützen. Jetzt in dem Fall ist es vor allem der Austausch, weil es gibt jetzt in der Burg Luther ein etabliertes Projekt, soweit ich das weiß, und nicht unbedingt den Grund oder das Bedürfnis, da jetzt konkret vor Ort zu arbeiten. Entstanden ist die Idee zu diesem deutschsprachigen Treffen eigentlich bei dem Camp im Rheinland. Dort ging es mal darum, eigentlich war das Anliegen, zu einem praktischen Projekt zu gehen und eben auch irgendwo mitzuarbeiten, wo wirklich Landwirtschaft gemacht wird und nicht nur sich zu treffen auf aktivistischer Ebene, sondern auch zu sehen, okay, wie so ein Arbeitsalltag laufen kann. Das ist mit Burg Luther eigentlich nicht so wirklich gelungen, würde ich sagen. Also eigentlich war der Plan, mal zu Longomai auf den Uhlenkrug zu gehen, aber irgendwie scheint das nicht funktioniert zu haben. Die Vorbereitungsgruppe hat sich irgendwie anders entschieden, ist dann irgendwie anders gelaufen.
Ja, also wenn ich an Reclaim the Fields denke, denke ich vor allem an Rosia Montana, die ja jetzt durch sind. Es ist wirklich gestoppt worden. Ihr seid nicht für nichts damals hingeradelt.
Ja, ich weiß nicht, ob man das so endgültig sagen kann. Also Rosia Montana, da geht's immer auf und ab und es werden immer wieder Gesetze dann wieder halt nicht kommen, nicht durchs Parlament und dann gibt's aber immer wieder einen neuen Anlauf. Also solange dieses Gold dort unten liegt und Rosia Montana Gold Corporation nicht komplett aufgelöst ist und die Ländereien, die sie schon gekauft haben, wieder zurückgegeben sind, würde ich das den Kampf nie als beendet absehen. Also es war jetzt, die letzten Nachrichten waren ziemlich gut, aber das ist noch lange nicht vorbei, glaube ich.
Ist noch nicht gegessen, schade.
Ja, schön wäre es, ja. Aber das war leider, das wäre zu früh gefreut, glaube ich. Ja, es gibt dann auch relativ bald nochmal ein europäisches Treffen von Reclaim the Fields. Das ist auch im Prinzip im selben Wochenende wie das Netzwerktreffen Solidarische Landwirtschaft. Und zwar findet das im Februar statt, ein bisschen länger wie das Netzwerktreffen Solavi. Ich glaube, Reclaim the Fields nimmt sich eine Woche knapp Zeit. Oder zumindest, ja, so bis Donnerstag, bis Sonntag. Und dieses Treffen wird in Österreich stattfinden, an der Grenze zu Ungarn, irgendwie in Nikic oder sowas heißt das, an der Hofkollektivmühle Nikic. Im Süden von Graz, im Burgenland in Österreich, wird das stattfinden. Und dort trifft sich dann die europäische Bewegung wieder für ihre Assembly sozusagen, die halt alle halbe Jahr stattfindet. Und gibt sicherlich auch eine nette Vernetzung. Das BLA-Kollektiv, das Übersetzungskollektiv, wird auch wieder vor Ort sein und im Übersetzen und im Vorfeld ein kleines Treffen machen. Ist sicherlich auch wieder spannend. Leider kann ich da nicht hin, weil ich eben nach Niedersachsen, nach Hessen fahre und beim Netzwerk Solidarische Landwirtschaft Treffen am Start sein werde. Ja, so viel zu Reclaim the Fields, würde ich sagen. Das ist dann für Winter auch schon wieder zwei Termine, die sich eigentlich lohnen, hinzugehen. Wie gesagt, man muss sich schon angemeldet haben eigentlich für Burg Luther. Und in Österreich gibt es sicherlich noch Platz. Ja, ein weiteres Treffen, was wir noch haben, ist dann in Frankreich.
In Bergerie de Villacreux.
Kennst du das?
Nö, aber
so heißt das
halt. So heißt das halt.
Gut, dass du mich davor bewahrt hast, das falsch auszusprechen. Genau. Das ist das Treffen der europäischen Vernetzung sozusagen. Auch das zweite Treffen, das es gibt in diesem Umfeld, also in diesem von Urgency, dem weltweiten Netzwerk für CSA, lanciert in Europa hier. Und das erste Treffen war in Mailand im Oktober vergangenen Jahres. Da haben sich, waren wir 100 Leute oder so, haben wir uns getroffen in so einem alten Hof, der im Prinzip von Mailand, von der Stadt gefressen wurde sozusagen. Und das war echt sehr schön. Er hat die Lokalregierung da, die haben den halt restauriert und jetzt halt so ein Kulturzentrum aufgebaut und dort sind wir gerade so mit Ach und Krach, haben wir da Platz gefunden. Aber es ist ein sehr cooler Raum gewesen, halt auch mitten in der Stadt echt gut zu erreichen. Viele Leute da gewesen und es gibt auch immer noch Kontakte von diesem Treffen. Also es gibt so eine CSA, die hat sich in Florenz dann gegründet und die haben unseren Film gezeigt, haben eine italienische Übersetzung gemacht vom Film und sind echt fit und haben voll Bock drauf. Wir haben uns auch schon eingeladen, aber ich glaube, wir haben es dann im Endeffekt nie geschafft, da für den Filmvorführung hinzufahren. Florenz ist halt dann doch nicht ums Eck. Aber war eigentlich ein sehr fruchtreich fürs Treffen, aber vor allem der Austausch vor Ort, wie so oft, war das Wichtige. Und an Arbeitsideen und Arbeitsaufträgen ist dann leider nicht viel passiert, glaube ich, im Nachhinein. Es gibt ja auf diesen Treffen immer so ein bisschen die Trennung oder nicht die Trennung, aber so diese Mini-Spaltung zwischen den Leuten, die sagen, wir müssen hier lobbyieren, wir müssen in Brüssel vorstellig werden und die solidarische Landwirtschaft auf den hohen institutionellen Ebenen verteidigen und propagieren, damit das was wird. Und es gibt die anderen, die sagen, ey, könnt ihr mal gern haben mit eurer hohen Politik, was zählt, ist das, was am Boden passiert und was wir hier in unserem Projekt umsetzen. Und natürlich wollen wir uns austauschen mit anderen Projekten, aber das machen wir genau hier, genau an diesem Wochenende, und wir brauchen niemanden, der nach Brüssel fährt und dann noch Geld dafür haben will, für Ausgaben oder am besten noch irgendwie Beratungskosten. Das ist alles völliger Overhead, braucht kein Mensch. Ja, diese beiden Fraktionen gibt es immer noch. Natürlich sind die Lobbyarbeit machen wollen, die besseren im Anträge schreiben. Die anderen haben da keinen Bock drauf. Aber solange das nebeneinander ganz gut funktioniert und man sich nicht auf die Füße trampelt, ist das, glaube ich, auch völlig okay, wenn es da unterschiedliche Ansätze gibt. Ja, dieses Treffen findet vom 28. Februar bis zum 2. März statt. Wir werden uns in der Februarausgabe von Logbuch Solawi da noch nicht mit groß beschäftigen, weil wir, wie gesagt, wie schon angekündigt, dass die aufnehmen werden in Niederkaufungen direkt beim Netzwerktreffen Solidarische Landwirtschaft. Das heißt, wir werden uns dort auf den deutschen Rahmen irgendwie fokussieren, aber ich werde nach Frankreich fahren und dort auch das Aufnahmegerät mitnehmen und dort sicherlich einige Aufnahmen tätigen, die wir dann vielleicht im März uns zu Gemüte führen können. Das wäre zumindest schön, aber da ist es auch wieder schwierig mit den Sprachen. Mal gucken, wie wir es da dann organisiert kriegen, dass die alle auch für euch verständlich sind am Ende. Und haben jetzt ein neues Thema, ein neues altes Thema. Wir haben es gerade nochmal gesagt, die ESU findet in Frankreich statt dieses Jahr. Die ESU war die ENA, das ist mir jetzt gerade erst klar geworden. Also hier hieß es in Freiburg die European Network Academy und jetzt heißt es wie?
European Summer University, so wie die erste in Saarbrücken auch hieß. Die ist auch schon ESU. Und die diesen Sommer, also gucken wir ganz weit voraus, die ist vom 18. bis 23. in Paris-Douze, also in einer Universität in Paris.
18. bis 23. was?
Mai, August. Ah, okay, Entschuldigung. August. Also, 2. Augusthälfte, da wird es langsam wieder normal, der normale Betrieb in Frankreich losgeht, auch wenn da immer noch Ferien sind. Und da ist im Moment gerade die Übersetzung der Untertitel in Französisch in der Mache, denn die waren zufällig noch nicht entstanden. Und das wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir unsere Strategie der krummen Gurken mit französischen Untertiteln da zeigen könnten und wieder Workshops machen. Da gibt es sicher eine ganze Menge Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit AMAPS und Urgency und so weiter.
Ja, spannend. Das kann man ja auf jeden Fall schon mal einbringen, auch bei dem europäischen Treffen jetzt. Wenn der Workshop-Call ist noch nicht raus oder war es jetzt bis vor kurzem noch nicht. Ne? Also wir haben da auf jeden Fall auch noch eine Chance, das einzureichen, wenn wir das können. Für die, die es nicht wissen, wir haben, als die European Network Academy hier in Freiburg war, haben wir Workshops gemacht zu solidarischer Landwirtschaft mit dem Rolf Kühnemann und Leuten und hatten da auch schon Gäste aus Frankreich da. War auch schon sehr spannend eigentlich, cool.
Ja, da freue ich mich drauf.
Und du fährst hin?
Klar, ich muss ja ab und zu doch mal wieder nach Paris fahren und bleib dann auch und fahre anschließend nach Mondi und all das weiter, all die Leute, die sie zu besuchen sind.
Okay, aber wenn es jetzt bisher keine Workshops gibt, dann gibt es natürlich auch noch keine Ahnung vom Programm, ne? Gibt es ja noch keinen.
Nee, aber das kann nur kommen. Das Wichtigste ist, dass man einfach schon mal die Daten im Kopf hat und den Rest drumherum planen kann.
Ah, alles klar. Ja. Na gut, dann haltet euch fest, 18. bis 23. August in Paris. Naja, dann kann man ja jetzt auch von Freiburg direkt hinfahren mit dem TGV und vielleicht kann man sich auch mit früh genug, wenn man es früh genug weiß, noch eines der günstigen Tickets sichern. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt relativ gleich ein in das Interview mit Martin. Wir verabschieden uns einfach jetzt, würde ich sagen, schon mal, weil das geht jetzt 20 Minuten und dann danach spielen wir euch noch ein bisschen Musik und die im Podcast hören, für die verabschieden wir uns jetzt auch schon mal für die Januar-Ausgabe 2014 von Logbuch Solidarische Landwirtschaft. Das nächste Mal gibt es das, wie gesagt, aus Hessen direkt vom Netzwerktreffen und dann im März mit Stimmen von dem europäischen Netzwerktreffen. Tschüss, hier aus Freiburg sagen Fabian und
tschüss,
Anne. Ciao, ciao. Ja, wir sind hier jetzt praktisch im Vorfeld von unserem Logbuch Solidarische Landwirtschaft, dem Podcast der Gartenkorb Freiburg über solidarische Landwirtschaft in Deutschland, Europa und darüber hinaus, der Galaxie, Milchstraße. Wir haben einen Gast hier im Studio von Radio Dreieckland, der Martin ist da. Hallo.
Hallo, grüß dich. Du warst jetzt diese Woche bei uns in der Gartenkorb und hast ein bisschen mitgeholfen und dich umgeschaut, was wir so treiben, und hast auch einen Hintergrund mit solidarischer Landwirtschaft. Du warst letzten Sommer in Finnland auf einer Insel und hast dort ein CSA-Projekt betrieben. Das erste CSA-Projekt, einziges CSA-Projekt in Finnland? Fragezeichen.
Es gibt da mehrere CSA-Projekte. Es gibt noch eins bei Helsinki, das also vorrangig für Menschen aus Helsinki dann gemacht ist. Und in Tampere gibt es auch noch eins. Und sonst gibt es kleinere Projekte oder Modelle, wo dann vielleicht auch eher die Bildung oder das Kennenlernen von Landwirtschaft oder von Produktion von Nahrungsmitteln irgendwie im Vordergrund steht.
Weniger jetzt wirklich die Produktion, das geht nicht darum, nachher halt wirklich gut
zu essen. Also weniger die Ernährung, sondern mehr so, ich lerne mal was kennen, ich ernte mal mit, ich jäte und sehe, wie was wächst. Und
Und vielleicht zuerst mal für den Rahmen, also was ist jetzt euer Projekt, wie heißt es denn? Also Finnisch ist ja, haben wir es gerade gesehen auf der Homepage, ist schwierig zu lesen, aber ist es denn irgendwie der Name vom Projekt oder was? Wie kann man das so charakterisieren? Schreib es mal, damit die Leute so einen groben Einblick haben vom Projekt.
Also der Name heißt Livonsaaren Osusputtara und es heißt übersetzt so ungefähr Livonsaaris Gemeinschaftsgärtnerei, wird wörtlich übersetzt, und ist eine Gartenkooperative. Und das Wort Livonsaari bezieht sich auf die Insel, die heißt Livonsaari, wo das Ganze stattfindet. Wir haben da vor 2 Jahren, war es das erste Mal, dass diese Kooperative angefangen hat. Die ist vorteilhaft in einem Ökodorf angegliedert, das 60 Hektar hat. Ungefähr 16 bis 20 Hektar landwirtschaftlich bewirtschaftet. Und dadurch war der Vorlauf oder auch die Mitgliederfindung einfach oder einfacher, weil das Ökodorf einfach schon relativ bekannt war in Turku, weil es im Umkreis von Turku. Die Mitglieder des, die Insel liegt selber 40 Kilometer nördlich von Turku. Und als sie vor 2 Jahren angefangen haben, das waren ungefähr 74 Haushalte, also die mit Boxen beliefert wurden, und letztes Jahr waren es 106 Boxen, die wir gerichtet haben. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass die Mitglieder bis April sich so anmelden, ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen und dann den Sommer über oder die Erntezeit, die von Juli bis Ende Oktober ist, mit Kisten wöchentlich beliefert werden.
Ist ja schon auch eine ganz andere Klimageschichte, ne? Also wenn du sagst, irgendwie so, von Juli bis Oktober gibt es was zu essen. Wir versuchen ja jetzt ganzjährlich irgendwie die Leute zu ernähren und unsere Gärtner haben im Winter ein bisschen weniger zu tun, aber du kannst dann tatsächlich im Winter was anderes machen.
Genau, ja, deshalb bin ich jetzt auch hier in Deutschland, da ist gerade Pause. Ja, als ich letztes Jahr da ankam im April, da lag da noch Schnee überall. Da habe ich mal angefangen, das Gewächshaus so zu flicken und dann die ersten Samen in die Töpfe zu pressen. Und ja, die Wachstumsperiode ist sehr kurz in Finnland, dafür ist sie sehr intensiv, da die Sonne die ganze Zeit scheint.
Ja klar,
das heißt,
Sonne, krass.
Wenn man nicht den Pflanzen beim Wachsen zuschauen will, das geht in Finnland vielleicht leichter als hier, weil die einfach dauerbescheint werden, ja. Es ist problematisch, klar, wir haben dann sozusagen den Mitgliederkontakt nur über die Sommerphase, wenn sie helfen kommen oder wenn wir irgendwelche Treffen haben oder Infoveranstaltungen. Aber alles andere wäre dann mehr oder weniger eine Einlagerung von Gemüse und dann, also eine Ausgabe von dem Lagergemüse und nicht irgendwie, es läuft nichts, ne? Jetzt auch, die haben da Schnee und so haben wir jetzt halt.
Schwierig, so echt andere Bedingungen, krass. Aber ich meine, du sagst, das ist eine Insel, ist es dann auch so, dass, also ist die Insel so groß und dass da viele Leute, die ganzen Mitglieder auf der Insel wohnen, oder müsst ihr das Zeug auch irgendwie mit Schiffen dann woanders hinfahren? So?
Also die Insel ist sehr groß, da wohnen noch sehr viele andere Menschen. Und 40 Kilometer von Turku weg, es hat eine Straße, also Brücken, also ist schön, wenn man von Turku kommt und zu der Insel fährt, dann braucht man praktisch, die fünfte Insel ist dann Livonsaari. Man fährt die ganze Zeit von Insel, dann über die nächste Brücke zur Insel, zur Insel, zur Insel. Und was dann das Liefern angeht, genau, man kann vielleicht sagen, 20% ist in Livonsaari. Die lassen wir gleich da und die restlichen 80% fahren wir dann nach Turku, beziehungsweise auf dem Weg dorthin werden auch Kisten verteilt.
Und was für eine Strecke ist das dann? So was, sowas legt ihr da zurück? Wie weit ist so der letzte, das letzte Depot oder das letzte Mitglied weg?
40 Kilometer.
40 Kilometer.
Ja. Also seien es vielleicht 42 oder so, das kommt ja noch drauf an. Die ändern sich dann manchmal je nach Mitgliedern, wo die wohnen.
Und wenn man jetzt, also das ermöglicht, gibt ja auch andere ganz andere Möglichkeiten. Wenn du jetzt sagst, das ist eine Insel, ne? Hier ist ja Freiburg, das nächste Meer irgendwie 600 Kilometer entfernt. Ich habe das aus, in Italien gibt es die, Gazap heißen die, glaube ich, das sind im Prinzip so mehr so Food Corp als CSA, ist ja alles ein fließender Übergang irgendwo dann, ne? Aber die schließen halt so Verträge ab und die haben auch Kontakte zu Fischern eben, wo dann halt so Community Supported Fishing sozusagen. Der Fischer sagt halt, okay, ich fische für euch das ganze Jahr und dafür beliefere ich euch dann halt mit dem, was ich fange. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Gibt es da Ansätze in die Richtung?
Also angedacht sind solche Dinge, ich kann mal sagen, was es schon gibt, ist, wir haben eine Bäckerei im Ökodorf, das heißt, die Leute haben die Möglichkeit, bis Dienstagabend praktisch ein Brot zu bestellen. Und dann wird es am Donnerstag ist unser Liefertag, wie hier auch in Freiburg, wird es dann mitgeliefert, also mit Namen dann versehen. Dann gibt es welche, die haben Schafhaltung. Und wenn die Schafe schlachten, dann gibt es auch die Möglichkeit, Schaffleisch zu bestellen. Und dann, der war nicht im Ökodorf, aber auf der Nachbarinsel, ein Imker. Und wenn der dann so seine Honigernte hat, dann können die Mitglieder auch Honig bestellen. Also jetzt nicht jede Woche, aber dann, wenn es halt die Erntezeit ist. Zusätzlich, das hat jetzt nichts mit dem Ökodorf zu tun, aber auf der Insel von Livonzare gibt es noch einen Biohof, der hat Milchvieh. Und dann manchmal, dann kooperieren wir mit denen, dass sie sagen, ja, jetzt haben wir gerade also viel Fleisch, würde anfallen oder wir haben Tiere zum Schlachten und dann können wir auch über die Mitglieder das Fleisch verteilen.
Okay, also seid ihr gut vernetzt in dieser Umgebung. Das hört sich ja schon mal spannend an. Mhm. Und wie groß ist denn jetzt der Betrieb eigentlich? Du hast schon gesagt, wie viele Mitglieder ihr habt, aber auf wie viel Fläche baut ihr denn an und wie viele Leute seid ihr? Wie gestaltet ihr das?
Also bisher ist es so, es gibt einen Gärtner, der bin ich, oder der war ich letztes Jahr, der werde ich auch dieses Jahr wieder sein. Des Weiteren gibt es dann noch zwei IWS, Europäischer Freiwilligendienst, heißt es so?
Mhm, ja, haben wir in Freiburg ja auch, ja. Europäischer Freiwilligendienst, genau, European Voluntary Service.
Genau, die arbeiten 2 Tage die Woche mit mir. Und dann gibt es welche, die im WUFEN kommen wollen, also Freiwillige, die interessiert sind am Biolandbau. Und dann gibt es noch die Mitglieder, die kommen zum Arbeiten. Genau, so, das ist so, was so in der Gärtnerei abläuft. Dazu muss ich noch sagen, die Felderbestellung alles, da das ja in einem landwirtschaftlichen Betrieb eingebettet ist, der so eben so 16 bis 20 Hektar bewirtschaftet, der macht die ganze Feldarbeit, also pflügen, die Bestellung und dann noch die Düngung. Das macht also ein Landwirt, der in dem Ökodorf die Landwirtschaft betreibt, nicht, weil es einfach sinnvoll ist. Mhm. Der hat eh die Geräte hinten dran oder der hat eh gerade, wenn ich holt der eh gerade Mist oder so, dann bringt er das da auch noch raus auf dem halben Hektar von uns. Und das Schöne oder das Praktische ist dann, da wir halt die Felder ziemlich leicht wechseln können. Also wir sind nicht auf einem halben Hektar angewiesen und denen dann, dass wir da sehr krasse Fruchtfolgen überlegen müssen, oder?
Ihr macht einfach im nächsten Jahr auf einer komplett anderen Fläche sozusagen.
Mhm. Also natürlich schon, wo es Sinn macht oder wo eine gute Vorfrucht war, ja.
Und es sind alles in dem Fall, hört sich auch an, dass es so schön arrondierte Flächen, jetzt irgendwie nicht da ein Handtuch und da ein Stück Land, sondern alles schön zusammenliegend. Und ihr habt auch ein bisschen Infrastruktur, ne? Du hast gesagt, ihr zieht die ganzen Pflanzen selber. Da will man ja auch nicht so weit weg sein von dem Gewächshaus, das ihr dann in dem Fall auch habt, ne?
Also das, man kann sagen, von dem, wo ich wohne, sind es 400 Meter zum Feld und 700 Meter zum Gewächshaus.
Ja, das sind nochmal Arbeitswege.
Ja.
Cool. Okay, ihr zieht echt alle Pflanzen selber und das Saatgut kriegt ihr woher?
Das kriegen wir im Lindblom, heißen die, kommen aus Schweden. In Finnland gibt es da kein Bio-Saatgut im Vertrieb. Mhm. Da kriegen wir alles her. Langfristig wäre natürlich schön, wenn wir das Saatgut auch selber produzieren könnten, zumindest für ein paar Sachen.
Auch spannend, mit der kurzen Kulturphase dann, dass das alles auch ausreift, ausblüht und so weiter. Ja, muss ja irgendwie gehen, ne? Ja, spannend. Okay, und jetzt bist du über den Winter, bist jetzt hier in Deutschland unterwegs, besuchst die Gartenkoop, planst vielleicht auch am Netzwerktreffen vorbeizukommen. Hast du sonst noch jetzt irgendwie Solawi-Punkte, wo du sagst, da würde ich gerne noch vorbeikommen oder das würde ich mir gerne noch angucken, bevor ich zurück nach Finnland gehe?
Also jetzt eben dieses Netzwerktreffen, da will ich hin. Dann will ich noch ein paar Höfe besuchen, nicht unbedingt Solawis, aber so welche, die ich von früher kenne durch meine Ausbildung, aber auch die zu mir interessant erscheinen.
Ja, spannend. Und du hast ja gesagt, das ist ein relativ junges Projekt, so viele andere gibt es jetzt nicht. Wie ist denn so die Dynamik jetzt in diesem Winter? Also vorhin ist ja, bis April steigen die Leute ein. Ist jetzt im Winter dann, versuchen die irgendwie auch noch irgendwie zu miteinander was zu machen? Keine Ahnung, eine Infoveranstaltung zu Saatgut oder weiß nicht, ich meine, das ist in Ökodorf wahrscheinlich, dann treffen sie sich eh einige der Mitglieder öfters. Aber ist da eine Kommunikation da? Ist das schon so eine Art Gemeinschaft, die auch auf längerfristig angelegt ist? Oder ist dann halt in jedem April dann wieder komplett neue Leute? Wie ist da so die Fluktuation?
Also es ist ein Verein, also vergleichbar mit unserem Vereinsding, mit dem Vorstand. Dann haben die Mitgliederversammlung, die sie haben müssen, sei es Neuwahlen oder wenn die Satzung geändert wird. Dann gibt es im Winter eben, wie du angesprochen hast, diese Infoveranstaltung, einfach um neue Mitglieder zu bewerben. Ja, es ist so, wie es so oft ist, auch in allen möglichen Vereinen. Es gibt da so einen Kern, der sich so trifft und die dann macht das und das machen, dann auch woanders engagiert sind. Und dann gibt es da welche, die Gemüsekisten bekommen und mal zu einem Arbeitseinsatz kommen im Sommer. Aber sonst haben die ja nicht viel, so dass sie da irgendwie groß aktiv sind, ja. So, es ist schon, dass es sehr ruht, ne, im Winter. Muss dazu sagen, in Finnland ruht vieles im Winter. Also es ist einfach, das Leben nach der Jahreszeit ist viel, viel stärker oder viel unterschiedlicher als bei uns hier, nicht? Wo du eigentlich kaum einen Unterschied hast. Also das ganze Ökodorf ist praktisch, es schläft nicht, aber es ist einfach sehr, sehr ruhig alles. Nicht? Der Landwirt macht nicht mehr viel, der eine baut Blockhäuser, der hat auch eine Ruhezeit mit dem Schnee. Und so ist es jetzt, es ist viel ruhiger da mit den Mitgliedern von der Coop, aber man muss sagen, dass generell in Finnland im Ländlichen einfach ruhiger ist im Winter. Und für den Sommer, klar, haben wir dann, also Infoveranstaltung für die Mitglieder, Infoveranstaltung für Interessierte und sonst sind es auch also Workshops geplant, unterschiedliche Themen, also zu Rohkost, dann so Kräuterverwertung und auch im Haltbarmachen von Lebensmitteln und so nicht, weil manche Leute sagen halt, ja, was soll ich damit machen? Ich möchte es gar nicht essen und dann möchte man denen halt ein bisschen zeigen, so wie Fermentation und anderen Techniken, wie das haltbar machen können.
Oder das ist auch sehr interessant, wenn die Vegetationszeit relativ kurz ist im Vergleich zu jetzt hier unten. Ist ja auch spannend, wie kann man sich Sachen ohne großen Energieeinsatz dann eben auch haltbar machen und dann in anderer Jahreszeit essen. Ja, spannend. Ich weiß gar nicht, was könnte man noch eingehen? Logistik macht ihr mit dem Auto. Wenn ihr bis zu 42 Kilometer fahrt ihr nicht mit dem Fahrrad und Fahrradanhänger durch die Gegend wahrscheinlich.
Nee, eben, wir haben 9 Verteilerpunkte. Der eine auf der Insel, 2 weitere auf dem Weg nach Turku und dann sind eben noch die letzten 6 in Turku. Und das fahren wir im Auto, ja.
Und das sind auch Mitglieder, die das machen, oder habt ihr da so ein Auto vom Betrieb, den das ja
das mache ich auch. Mehr.
Okay. Das ist so eine One-Man-Show, ja?
Ja, genau. ja, vorletztes Jahr haben sie das Bäckerauto genommen. Der Bäcker dafür, jetzt ist die Bäckerei so populär geworden, was sehr erfreulich ist, dass das Auto leider gebraucht wird. Und da ich bin letztes Jahr mit einmal im Krempeler hoch und da habe ich einen Ford Transit mitgenommen, was auch so ein bisschen abgemacht war und mit dem haben wir jetzt die Gemüsekisten ausgeliefert.
Mhm. Und es ist schon auch jetzt der Plan, das ein bisschen auszudehnen, auf mehrere Schultern zu verteilen im nächsten Jahr, so mehr Leute mit einzubinden. Wie sieht es denn aus mit Arbeitseinsätzen? Habt ihr da verpflichtende Arbeitseinsätze? Kommen die Leute, wenn sie lustig sind? Wie macht ihr das?
Mhm. Also erstmal auf mehrere Schultern zu verteilen, das ist geplant, dass ein zweiter neben mir noch, also auch dort arbeitet, also dass wir das so gleichmäßig verteilen von der Arbeitszeit und auch die Verantwortung einfach. Und von den Arbeitseinsätzen, wir machen Talco, heißt es. Das sind so eine Art, ja, so Arbeitseinsatz klingt vielleicht so, wobei das vielleicht eher noch so ein bisschen noch was vom Zusammenkommen hat, also dass man so mit Kaffee und Mittagessen und so. Und das ist dann, machen wir 4-5 Mal im Jahr, am Samstag ist es. Also im Jahr, das bezieht sich ja dann immer in der Zeit von Mai bis Oktober und dann haben wir das so, es gibt einen Mitgliedsbeitrag, das sind 200 Euro und die Leute, die sagen, ja, sie wollen gerne arbeiten, die kriegen dann eine Ermäßigung oder Also die zahlen 40 Euro weniger und kommen dann zwei halbe Tage.
Und habt ihr da irgendwie...
Entschuldigung, falsch gesagt. Also die kommen zwei Tage oder vier halbe Tage.
Mhm.
Genau, ja.
Ja, so ein bisschen. Haben wir auch die Erfahrung hier gemacht, dass es realistischer ist, dass die Leute dann einen halben Tag nicht ranklotzen und auch können. Ja. Und habt ihr da jetzt irgendwie das vor auszuweiten, also mehr Mitgliedschaften zu machen oder die Flächen zu erweitern, oder ist das jetzt eigentlich ganz stimmig von der Größe?
Wir wollen, das Ziel, oder schön wäre es, wenn wir 150 Kisten hätten. Die Flächen können wir wir haben 20 Hektar landwirtschaftliche Flächen. Man kann einfach gerne sagen, dass das von dem Ökodorf, von dem Landwirt, von vielen sehr gerne gesehen wird, wenn da Gemüse drauf wächst, anstatt nur Ackerbohnen oder Hafer, der ihm halt leider sehr oft wieder verregnet oder so und so. Haben wir es sehr gemütlich mit den Flächen. Wir haben die Flächen, wenn wir sie wollen, und wenn wir sie nicht wollen, werden sie anders benutzt. Genau, also so 150 Mitglieder ist jetzt der Wunsch für diesen Sommer. Fläche sind wir frei, werden wir auch stark vergrößern diesen Sommer. Also doppelt oder dreifach, weil wir mehr Wurzelgemüse machen wollen, viel mehr. Und sonst jetzt nochmal vielleicht im 10 Stunden oder so. Wir wollen da flexibler werden. Das Mitglieder, wir haben Mitglieder, die sind sehr idealistisch, die wollen ja dabei sein, die haben aber irgendwie auch einfach gar kein Geld. Und die sagen aber, ja, okay, dann wie oft sollen wir zum Arbeiten kommen oder so, nicht, dass wir so was fahren, dass es Leute gibt, die dann mehr zahlen, die mehr zahlen wollen, und andere Leute, gibt es dann welche, die zahlen, die kommen vielleicht 50 Stunden zum Arbeiten, manche kommen vielleicht 200 Stunden zum Arbeiten, ne? Oder so. Also.
Ja, bei den Jordaner Kokani in Genf hatten die das auch so, Genf hatte immer eine relativ große Szene von besetzten Häusern. Und die haben dann auch, das besetzte Haus hat dann halt einfach Gemüse gekriegt, und das war gar, die werden eingeteilt zu Arbeitseinsätzen.
Mhm.
Und das war dann auch für die Jade Kokani, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, auch zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Großeinsatz, wir brauchen 15 Leute von euch, organisiert die, und dann sind die auch da, und dann kriegen die halt Gemüse. So, ja, aber das passt schon. Eben, ist ganz spannend, so diese Flexibilisierung. Eben, jeder nach seinen Möglichkeiten. Und dann kommen wir irgendwie schon gut beieinander zusammen. Jetzt, wir werden die Website natürlich verlinken. Wir haben gerade schon festgestellt, dass das nicht so einfach ist mit dem Finnisch. Man kann aber euch dann auch schreiben auf Englisch, nehme ich an. Mhm. Das kann eigentlich. Das wird verstanden.
Den Zuschling dort verstanden.
Ja, ist schon geil. Er muss erstmal finden, wo ist denn Kontakt? Abgefahren, und findet es euch gar nicht.
Dolmenta.
Das hier.
Ja, das stimmt jetzt auch. Fahr mal runter.
Okay, wir werden es verlinken. Wir kriegen das hin, genau. Wir packen den Link drauf, sagst du mal Bescheid. Alles klar, dann sag ich mal vielen Dank, dass du da warst, und vielleicht triffst du den einen oder die andere Hörerin am Netzwerktreffen Solidarische Landwirtschaft am 14. bis 16. Februar in Niederkaufungen, Hessingen. Auch so ein bisschen der Nordhessen, irgendwie Winter, der kalte Teil Hessens. Naja, aber Finnland ist nochmal eine andere Kategorie. Vielen Dank, Martin.
Ja, danke auch, hat mich gefreut.